Ja, dieser Text, der steht mittendrin in einer Phase, wo Jesus am Ende seines Lebens steht. Wir wissen, dass er auferstanden ist, das haben wir ja vor zwei Wochen gefeiert. Aber diese Phase, die haben die Jünger anders erlebt als du und ich jetzt. Ja? Wir wissen, okay, Jesus hat einen Grund damit gehabt, dass er stirbt, dass er aufersteht. Ja, wenn er das nicht machen würde, dann würden wir hier nicht hier sitzen. Und wenn die Auferstehung nicht da wäre, dann wäre das, was wir jetzt machen, sinnlos. Ja, das sagt Paulus im Korintherbrief. Und dennoch müssen wir mal reinschauen, oder will ich gerne mit euch reinschauen und schauen, hey, wie ging es den Jüngern damit? Die Jünger, die waren in einer Phase, die haben sich gefreut, Jesus ist da, wir sind mit Jesus unterwegs und wir werden mit Jesus herrschen. Am besten über die Römer, ja. Das war so deren Ziel und jetzt fängt Jesus aber an und redet von seinem Tod. Redet von dem, dass er leiden wird, dass er einiges durchmachen wird und dann wird er sterben. Und da Petrus sagt, nein, Jesus, nein, das geht nicht, du kannst nicht sterben, du musst hier bleiben. Auf einmal passieren Sachen wie, Jesus wäscht ihnen die Füße. Und das macht kein König. Jesus dreht das ganze Ding um und so weiter. Und dann redet er, bevor er festgenommen wird, also die ganze Geschichte geht durch und dieses Kapitel kommt dann mittendrin, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Nach Kapitel 15 geht es dann weiter, er geht mit ein paar Jüngern in den Garten, betet dort zu seinem Vater. Und dieses Gebet will ich mit euch ganz kurz anschauen, bevor wir dann ins Kapitel 15 kommen. Denn dieses Gebet zeigt auf, was für ein Anliegen Jesus für uns hat, aber auch für seine Jünger damals. Und ganz besonders, er betet speziell und für die Leute, die nach diesen Jüngern kommen. Sagt, hey, selbst wenn diese Menschen von mir hören und mich gar nicht mehr persönlich sehen, für die bete ich auch. Das heißt, er betet für uns. Und was er betet, beeindruckt mich sehr. Ja? Er betet in Kapitel 17 zu seinem Vater und sagt, hey, ich will, dass sie Freude haben. Und das lesen wir in Kapitel 17, Vers 13. Da steht Folgendes drin. Jetzt aber komme ich zu dir. Und dies rede ich in die Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das heißt, die Jünger, die waren sehr betroffen von dieser ganzen Situation. Und Jesus kümmert sich um die und sagt, ich wünsche mir, dass sie Freude haben. Wahre, tiefe Freude. Und wir werden auch gleich noch sehen, dass das wirklich ein spezielles Anliegen ist, was Jesus uns geben möchte. Ja? Und dann betet er weiter und sagt, ich möchte, in Vers 20 dann, ich möchte, dass sie eine Einheit haben. Eine Einheit, und zwar nicht nur, dass sie einfach miteinander Gottesdienste feiern, sondern dass sie so nah miteinander sind, wie Vater, du und ich miteinander sind. Wir wissen, die Dreieinigkeit gibt es, ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine Gottheit und sie leben miteinander und wir freuen uns darüber, ja, dass das irgendwie, dass die so gut miteinander kommunizieren. Und Jesus betet dafür und sagt, ich möchte, dass die Leute nach mir kommen, dass die mit mir genauso eine Einheit sind. Die sollen so verbunden, so eng miteinander verbunden sein, wie du und ich. Und wie kann Jesus sowas beten? Das ist sein Anliegen. Er sagt, diese Menschen, die verloren sind, die Sünder sind, die möchte ich ganz nah bei mir haben. Ich möchte denen eine neue Identität geben. Und dann betet er noch von einer Herrlichkeit, er betet in Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Was das genau bedeutet, ist viel zu groß, um das jetzt hier zu beschreiben. Aber Jesus hat ein großes Anliegen und sagt, ich möchte den Menschen beschenken. Das ist das, was Jesus hier betet. Sein Herzensanliegen ist einfach bei den Menschen, dass er sagt, ich möchte, dass sie das erleben, was ich auch erlebe. Diese Einheit mit dem Vater, das ist so unglaublich. Ich möchte, dass die Menschen das erleben. Und in Bezug auf Erleben sagt er in Kapitel 17, Vers 3 und 4 folgendes über das Leben. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben. Darum geht's. Darum geht's auch heute. Es geht allein um Jesus. Und jetzt ist aber die Frage, wie erkenne ich ihn? Ich muss einfach stundenlang in der Bibel lesen und dann erkenne ich ihn irgendwie. Oder wie passiert das? Und das gibt uns die Antwort lesen wir in Kapitel 16, ein Kapitel zurück. Und da lesen wir von dem Heiligen Geist. Die Jünger waren betroffen und sagen, hey Jesus, du kannst nicht gehen. Und Jesus sagt, doch, es ist gut, wenn ich gehe, denn ich schicke euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Und was ist die Wahrheit? Jesus Christus. Ja, das ist der Weg. Und das sind nicht wir. Wie gesagt, wir können uns, die Pharisäer, die haben sich sehr, sehr viel mit dem Wort Gottes beschäftigt, die haben die Tore auswendig gelernt teilweise, ja, und die kannten sich aus. Und dennoch sagt Jesus zu denen und sagt, in Kapitel 5 sagt er, ihr kennt die Schriften, ihr studiert die Schriften, um in ihnen das Leben zu finden, aber ihr findet die nicht. Ja, die suchen und sagen, okay, was muss ich machen und tun und handeln und so weiter. Aber er sagt, ihr findet ihn nur bei mir. Ich bin das Leben. Das Leben, das wahre, dieses erfüllte Leben finden wir nur in Jesus Christus. Das heißt, das Wort Gottes ist von Jesus. Ja? Und das ist, Jesus sagt, das Wort Gottes ist Jesus Christus leibhaftig im Prinzip. Ja? Nicht, dass es das Wort wurde Fleisch und das Wort lebte unter uns. Ja, das ist das, was wir in Johannes 1 lesen. Aber wir können das Wort Gottes lesen, ohne zu verstehen, was Jesus wirklich damit sagen will. Ohne wirklich Leben zu haben. Aber Jesus Gebet ist, dass wir es völlig haben. Ja, und das lesen wir in Johannes 10. Ich finde Johannes Evangelium, das ist unglaublich, was da alles drin steht. Johannes Evangelium in Kapitel 10 steht drin, ich bin da, um ihnen Leben zu geben und das in Fülle. Aber was bedeutet Leben in Fülle? Bedeutet, dass ich viel Action habe, dass ich coole Sachen erlebe, dass ich tolle Sachen erlebe, dass ich Urlaub machen kann, dass ich ein Auto fahren kann, dass ich eine Villa habe oder so, sonst was? Nein. Es ist, und ich glaube, wir müssen wieder zu diesem Punkt zurückkommen, dass diese Genügsamkeit, dass Jesus ausreichend ist. Wisst ihr, wir machen immer, okay, Jesus ist gut, aber das und das brauche ich auch. Jesus ist gut und er hat mich gerettet, ja, aber, ja, und wir haben immer diesen Aber-Glaube, ja, und Jesus will uns aber beschenken. Und das begeistert, wie gesagt, dieses Gebet allein. Ja, wenn Jesus da betet und diesen Wunsch ausspricht, ich möchte, dass diese Menschen diese Verbundenheit miteinander erleben. Und dann beschreibt er in Kapitel 15, wie funktioniert das Ganze. Haben wir gerade gelesen, ja? Und dennoch, obwohl er von dieser Freude redet, muss ich sagen, wenn ich diesen Text einfach mal durchlese, sind da nicht unbedingt alles freudige Nachrichten. Ja, wenn ich hier lese, dass hier gewisse Dinge abgeschnitten werden, die nimmt er weg. Hier lesen wir in Vers 2, ja, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Das ist für mich nicht so eine Freudennachricht. Ja, ich habe eher Angst davor. Habe ich genug Frucht getragen? Habe ich genug gemacht, dass Gott zufrieden ist, dass er sagt, okay, dich lasse ich dran? Es werden einige Reben sogar verdorrt und dann werden die ins Feuer geschmissen. Hoffentlich gehöre ich nicht dazu. Hoffentlich bin ich nur diese Person, die beschnitten wird. Ja? Und dennoch, Jesus, wie gesagt, diese ganze Botschaften, von wo Jesus mit seinen engsten Jüngern zusammensitzt, von Kapitel 13 bis Kapitel 17, sagt er immer wieder, seid nicht betrübt, ich bin da. Hab keine Angst, ich bin da. Ich will, dass ihr Freude habt. Und dann diese Verse, die passen im ersten Moment nicht zusammen. Und deswegen müssen wir genau schauen, was will Jesus wirklich damit sagen? Hey, wie kann er davon von der Freude reden und dann uns Angst machen? Ihr werdet übrigens beschnitten. Übrigens werdet ihr vielleicht im Feuer landen, wenn ihr nicht genug Frucht traget. Passt auf, ja. Und dann sage ich, hoffentlich habe ich jetzt genug gemacht. Okay, ich versuche jetzt morgens aufzustehen. Ich lese in der Bibel. Ist das genug? Nein, du musst noch was machen. Thomas, hast du heute schon die 10 Gebote gehalten? Ja, ich habe es versucht. Aber da war dieses eine Problem. Das hast du aber nicht gemacht. Okay, du wirst ein bisschen abgeschnitten. Und das macht Angst, nicht wahr? Und deswegen, lass uns schauen, was sagt Jesus hier wirklich. Ja? Jesus startet mit dem und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und die Leute, die konnten mit diesem Weinstock was verbinden. Die wussten, Weinstock ist Israel. Jeder wusste, wenn die so eine große Traube gesehen haben, das war ein Symbol von Israel. Und wenn man das gesehen hat, hat man gesagt, okay, das geht um Israel. Und deswegen, Jesus spricht ein, das Israel gewissermaßen an, aber er sagt noch was dazu. Er sagt, ich bin das wahre Israel. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Und das macht einen riesen Unterschied, denn dieses Symbol war sowas wie heutzutage das Kreuz zum Beispiel. Ja? Das zeigt, ein Kreuz, in der Regel wissen wir, wenn wir ein Kreuz sehen, dass das mit dem Glauben an Jesus Christus was zu tun hat. Ja? Das hängt sich jetzt keiner dran, wenn er damit nichts zu tun haben will. In der Regel, man macht das manchmal auch als Mode und so weiter, ja? Gibt es auch. Aber in der Regel, wenn wir das hier in der Kirche sehen oder im Gemeindehaus sehen, dann wissen wir, es hat was mit Jesus zu tun. Und es ist nicht einfach nur, dass es schön aussieht, sondern, hey, das ist unser Symbol. Oder ein Fisch, ja, machen sich einige ans Auto dran. Und das Gleiche war damals mit dem Volk Israel. Jeder wusste, es geht um Israel. Und Jesus sagt hier, ich bin der wahre Weinstock. Und zeigt im Prinzip, hey, das ist die Symbolik, aber wie fruchtbar war tatsächlich Israel? Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, da sehen wir, dass Israel nicht das fruchtbarste Land war, also Israel, das Volk Israel. Ja, Gott hat sie gesegnet und Gott hat gesagt, ich möchte euch beschenken. Und Gott sagt, ihr sollt die 10 Gebote halten. Haben die sich daran gehalten? Nein. Ja, die haben gesagt, wir werden. Und dann kurz danach wieder versagt. Und so ging das immer wieder. Ja, mit meinen Ephesern haben wir gerade das Buch Richter durchgelesen. Ja, das ist ein schweres Buch zu lesen, ja, aber manchmal muss man da durch. Und da passieren so viele katastrophale Dinge, wo man denkt, wow, wie kann das sein? Warum steht das überhaupt in der Bibel? Das kann doch nicht sein, das sind ja wirklich schlimme Dinge, detaillierte Dinge, die beschrieben werden. Und für mich ist es ein Zeichen davon, wenn man ohne Gott lebt, dann passiert genau das, was wir im Buch Richter sehen. Wirklich schlimme Dinge. Und dass es uns so gut geht, ist die Gnade Gottes, dass Gott sagt, nee, ich möchte, dass Menschen, dass sie mich erleben. Aber es geht noch mehr. Gott möchte, dass wir in Fülle leben und dass wir nicht einfach nur dahin leben und sagen, okay, ich baue ein Haus, ich kaufe mir ein Auto und dann versuche ich mir das Schönste daraus zu machen. Sondern wir können in jeder Situation seine Fülle erleben. Und das ist das, was Gott uns hier vorstellt. Genau, auf jeden Fall, das Volk Israel war nicht perfekt. Und Gott sagt, okay, ich muss was Neues schaffen. Das Volk Israel ist nicht perfekt. Und es geht noch weiter. Es waren sogar die Priester. In Malachi 2 lesen wir davon, dass Gott zu den Priestern redet und sagt, Leute, ihr macht nicht das, was ich sage. Das heißt, die Anforderungen Gottes, die sind viel zu hoch, keiner kann sich dran halten und die Menschen versagen. Deswegen schafft Gott ein neues System. Ein neues System, und das neue System macht er, weil, und das lesen wir in Hebräer in Kapitel 8, indem Gott einen neuen Bund schafft, ein neues System schafft, spricht er, von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedehnt hat, wird bald ganz neu, wird bald ganz verschwinden. Das heißt, in dem alten Bund ging es immer darum, tue etwas und du bekommst deinen Segen. Das ist der alte Bund. Und was wir oft machen, ist, wir nehmen das auch ein bisschen davon raus und dann machen wir ein bisschen neuer Bund, ein bisschen alter Bund, ein bisschen altes System, ein bisschen neues System. Und Gott sagt, nein, ich schaffe einen neuen Bund. Er sagt es hier, wir können das schwarz auf weiß lesen, er sagt, das Alte ist veraltet. Und deswegen schaffe ich was Neues. Und das Neue funktioniert anders. Da geht es nicht mehr darum, ich tue etwas, damit ich etwas Gutes bekomme, sondern ich darf empfangen von meinem Erlöser, der alles vollbracht hat am Kreuz. Und wie das funktioniert, beschreibt Jesus in diesem Text. Ich habe in meinem Leben viele Erfahrungen mit dem gemacht, dass ich versucht habe, ein guter Christ zu sein. Ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe von meiner Kindheit an die Bibel gelehrt bekommen. Ja, ich habe kinderbiblische Geschichten gehört im Kindergottesdienst und so weiter. Ich kannte mich sehr gut aus. Mit 9 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen, dass ich mit Jesus leben möchte. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, Jesus, ich möchte der beste Christ sein in der Welt. Und ich habe mich angestrengt, ich habe alles dafür getan. Ich habe versucht, die Bibel zu lesen. Manchmal hat es nicht funktioniert. Habe ich gesagt, Hauptsache, ich schlage die Bibel auf. Sag Gott, guck mal, ich habe die Bibel gelesen. Und es ging weiter. Ich habe Menschen von Jesus erzählt aus einer Motivation, weil ich etwas zurückbezahlen wollte, was Jesus gemacht hat. Ich habe gesehen, Jesus ist für mich gestorben. Er hat meine Sünden auf sich genommen. Das habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass er mir da ein Geschenk gemacht hat. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss dann jetzt was zeigen, dass ich auch mich jetzt anstrenge, dass ich was tue, dass ich Frucht tragen muss. Und Gott zeige, Gott, jetzt strenge ich mich an, ich bringe jetzt Frucht. Und war das freudig? Hat das Spaß gemacht? Wann wusste ich, wann das Ende ist? Wie viel muss ich noch machen? Es gab nie ein Ende. Es gab nie ein Ende, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich genug gemacht. Jetzt weiß ich, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Es ist vollbracht. Das hat Jesus gesagt. Ja? Das heißt, es geht gar nicht um mich. Ja? Und ich bin auf Freizeiten gegangen, auf Jugendfreizeiten, kann ich mich noch erinnern. Und ich hatte so diesen geistlichen Kick und dachte, okay, jetzt aber. Ja, jetzt bin ich gefüllt und jetzt kann ich rausgehen und kann als Christ leben. Wie lange hat das ausgehalten? Ja, wenn überhaupt, ja. Und das ist wirklich anstrengend. Das ist keine Freudenbotschaft. Das ist wirklich ein anstrengendes Christsein. Und deswegen sagt Jesus hier, es geht um was anderes. Und wenn ich verstanden habe, dass Jesus der Weinstock ist und dass es um Jesus geht, das ist nicht ich, die Rebe, die Frucht hervorbringt, sondern Jesus durch mich, dann muss ich nicht mehr shoppen gehen bei Jesus und sagen, bitte, ich mache jetzt was, versuche mich anzustrengen, sondern es geht um was anderes. Jesus bringt die Frucht hervor. Doch hier, dieser eine Bibelvers, der entgeht mir dennoch nicht ganz. Ja, wenn ich darüber nachdenke, wo Jesus hier in Vers 2 darüber spricht, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Ja, das ist ein bisschen, dennoch, okay, ich weiß irgendwie, Jesus macht es, aber irgendwie muss ich ja doch, wenn ich, was passiert, wenn ich doch keine Frucht trage und dann, oder zu wenig Frucht trage, werde ich dann abgeschnitten oder weggenommen? Habe ich dann keine Verbindung mehr mit Jesus? Ja, jetzt habe ich heute Morgen keine Bibel gelesen. Da habe ich jemanden verletzt. Ja, ich kläre das wieder, aber irgendwie bin ich nicht dran? Bin ich mit Jesus verbunden oder bin ich nicht verbunden? Ja, er nimmt mich weg. Und deswegen müssen wir schauen, was steht da eigentlich im Grundtext? Ja, ich bin kein Spezialist, ich habe Griechisch zwar gelernt, aber ich habe alles wieder vergessen, aber ich habe das nachgelesen. Und zwar kann man diesen Text, den Vers 2 folgendermaßen übersetzen. Ich erkläre auch gleich, warum. Ja. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die, was macht er mit die? Die hebt er hoch. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, nicht wahr? Wegnehmen, hochheben. Es ist ein bisschen, ganz unterschiedlich. Ja. Und dieses Wort, das ist das Wort Airo, was hier verwendet wird. Ja, das ist das griechische Wort Airo. Und das kann man mit wegnehmen oder hochheben übersetzen. Das geht beides. Und ich bin davon überzeugt, und ich erkläre euch gleich warum, dass es dieses Hochheben ist, anstelle von diesem Wegnehmen. Wir lesen in Kapitel 5 von einem gelähmten Mann, den Jesus heilt. Und er sagt diesem gelähmten Mann, nimm die Matte, heb sie hoch und geh nach Hause. Ihr kennt diesen Bibeltext, gell? Oder diese Geschichte. Man könnte den jetzt auch so übersetzen, nimm die Matte weg und geh nach Hause. Kann man in diesem Fall schon machen, aber das ist mir komisch, warum soll ich eine Matte wegnehmen und dann nach Hause gehen? Ja? Sondern nimm die Matte, heb sie hoch und geh nach Hause. Dann ein anderer Text, Kapitel 8, da wird es noch deutlicher, da sind die Pharisäer, die wollen Jesus steinigen, weil ihnen das nicht gepasst hat, was Jesus gesagt hat. Und sie nehmen die Steine weg und wollen Jesus steinigen. Können sich übersetzen. Das ist das gleiche Wort, das ist das Wort Airo. Aber sie heben die Steine auf und wollen Jesus steinigen. Das macht viel mehr Sinn, nicht wahr? Und dieses gleiche Wort lesen wir, und da gibt es übrigens noch andere, aber dieses gleiche Wort lesen wir in Kapitel 15. Ja, jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, die hebt er hoch. Und wisst ihr, Jesus sitzt mit seinen Freunden und das war diese 10 Leute, die um ihn saßen, 10, 11 Leute, ja, die um Jesus saßen. Vielleicht waren da noch die Frauen auch noch dabei. Das wissen wir nicht genau aus dem Text. Aber die saßen drumherum um Jesus und Jesus sitzt im engsten Freundeskreis und sagt: Leute, er hat vorher schon erwähnt: Hebt keine Angst, ich bin bei euch. Selbst wenn ich gehe, der Heilige Geist ist da und ich bin der wahre Weinstock. Die Frucht, die keine Frucht trägt, die hebe ich hoch. Hey, wenn du Angst hast, wenn du durch schwere Zeiten gehst, wenn es dir nicht gut geht, dann möchte ich, dass du an einem sonnigen Platz bist. Das ist Jesus, das ist unser Jesus. Jesus will dich nicht einfach weghaben. Jesus will dich bei ihm haben. Er möchte, dass du seine Nähe erlebst. Und manchmal sind wir am Boden zerstört, nicht wahr? Manchmal bedrückt uns eine Last, weil wir vielleicht schuldig geworden sind. Da will uns Jesus nicht richten und sagen: Ah ja, hast du wieder was Falsches gemacht. Nein, er will dich dennoch bei ihm haben. Sagen: Hey, klär diese Dinge, die vielleicht in deinem Leben sind. Aber hey, du bist ganz nah bei mir. Ich möchte, dass du an einen sonnigen Platz gehst. Dir geht's nicht gut. Du hast vielleicht... Hat dich jemand verletzt? Und Jesus sagt: Hey, aber ich richte dich wieder auf. Ich richte dich wieder auf. Und wenn wir an Weinbergen sind, ja, am Bodensee gibt es in Hagen noch ein paar Weinberge. Wenn man da bin ich letztens hingefahren mit meiner Familie. Und die sind meistens so am Hang. Und manchmal kann das vorkommen, dass eine Frucht unten am Boden ist. Und ich kenne keinen Weingärtner. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss auf jeden Fall einen Weingärtner mal kennenlernen, weil es einfach so interessant ist, ja, diese ganze Thematik, wie das funktioniert und so weiter. Aber ich glaube, es wird kein Weingärtner hingehen und sagen: Gut, da ist so eine Frucht, die ist am Boden, da kommt gerade nichts raus, ich schneide es einfach ab und nehme es weg. Nein, sondern man kümmert sich darum. Wenn eine Rebe unten auf dem Boden liegt, dann hebt er sie auf und sagt: Hey, ich möchte das. Dann macht er vielleicht irgendwas fest, bindet das fest, dass das einen Platz hat, damit sie Frucht tragen kann. Das macht der wahre Weingärtner. Und wisst ihr, wer der Weingärtner ist? Es ist der Vater. Der Vater. Und nicht ich. Das bin nicht ich. Nicht ich muss mich versuchen, wieder aufzurichten. Nein, es ist der Vater, der das macht. Und das begeistert mich, ja, das ist, Jesus spricht dir zu und sagt: Hey, ich möchte dich an einen Platz bringen, wo es dir gut geht. Und wenn du ihn angenommen hast, wenn du sein Kind bist, dann bist du ein geheiligtes Kind Gottes. Weißt du das? Und ich bin so aufgewachsen und habe das immer wieder mir gedacht, dass ich, wenn ich gesündigt habe, dann bin ich wieder Sünder. Und dann bin ich wieder kein Kind Gottes und dann schwankt das so hin und her. Mal bin ich, mal nicht, mal doch, mal nicht. Und dann ist das so anstrengend, weil hoffentlich bin ich noch Kind Gottes. Ich habe wieder versagt. Und die Bibel sagt aber was anderes. Die Bibel sagt: Du bist. Und wenn wir die Briefe von Paulus lesen, wie voll die mit etwas sind, dass etwas war. Du warst Sünder und bist ein Kind Gottes geworden. Du warst dreckig, aber Gott hat dich heilig gemacht. Das ist das, was die Bibel sagt, und das spricht Jesus dir zu. Wenn du ihn angenommen hast und du hast versagt, und das machen wir Menschen. Wir leben auf dieser Welt, wir haben Einfluss von Satan, der will, dass wir sündigen, aber deine Identität, die verändert sich nicht, weil Jesus dich dorthin gebracht hat. Nicht, weil du gesagt hast, ich bin ein Held und ich schaffe schon irgendwie, sondern weil Jesus sich reingefropft hat in sein Israel, in sein Weinberg. Ja? Und das macht er mit dir, dass du ein Kind Gottes bist und dass er dich dann an einen Platz bringt. Ja, wenn du dann wieder als Kind Gottes versagst, sündigst und du liegst am Boden zerstört und sagst: Mann, ich komme da nicht mehr raus. Und Jesus sagt: Hey, ich heb dich hoch. Ich möchte, dass es dir gut geht. Lass es sein. Und das wird in Kapitel 8 deutlich, ja, wo Jesus mit dieser Ehebrecherin redet. Da sind Leute, die verurteilen diese Frau. Ja, die hat Ehe gebrochen. Die hat eine schlimme Sünde begangen und die soll gesteinigt werden. Das war das Gesetz. Steinigt sie. Und diese Frau ist dort am Boden zerstört. Die weiß nicht, wie die damit umgehen soll. Sie weiß, sie wird vielleicht gleich sterben. Wenn sie gesteinigt wird, ist meistens der Tod zur Folge. Vielleicht könnte sie das überleben. Aber Jesus sagt, hey, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wir kennen die Geschichte, die gehen weg. Alle gehen weg. Und Jesus, hat er jemals gesündigt? Nein, er könnte den ersten Stein werfen. Aber hat er es gemacht? Er verurteilt die Frau nicht und sagt, hey, ich vergebe dir. Tu dir Sünde nicht nochmal, das tut dir nicht gut. Hey, wenn du doch zu mir gehörst, mach diese Sünde nicht, das tut dir nicht gut. Lass es einfach sein und leb. Aber ich bringe dich wieder dorthin, dass es dir gut geht. Und dann gibt es noch weiter Bibelverse, wenn wir hier lesen. Und jede Frucht, die die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Das ist, lesen wir auch in Vers 2. Andere Übersetzungen sagen hier sogar, die beschneidet er. Und da kann man wiederum beides übersetzen. Man kann das mit reinigen und beschneiden. Und das Beschneiden, das hört sich für mich wieder nicht so gut an, ja. Und denke, ah, okay, aber hoffentlich bringe ich Frucht, dass er mich nicht beschneidet. Aber das Beschneiden ist eigentlich gut, ja. Wenn wir uns ein bisschen mit Bäumen auskennen, dann wächst er noch mehr und so weiter. Aber trotzdem kann es schmerzhaft sein. Und ein Beispiel, was ich euch geben möchte, ist, was ich erlebt habe. Ich habe viel, und ich muss sogar sagen, ich hab sogar davon gepredigt, dass ich gepredigt davon habe, dass du etwas machen musst. Du bist derjenige, der du musst kämpfen, bla 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 und so weiter, ja, und du musst ein guter Christ sein, streng dich ein bisschen an, reiß dich zusammen und so weiter. Und dann zu diesem Punkt zu kommen, nein, Moment mal, es geht nicht darum, dass ich irgendwas mache, sondern dass Christus etwas macht. Das war für mich für einige Momente schmerzhaft. Erst recht, wo ich angefangen habe mit 9 Jahren, wie gesagt, da habe ich mich bekehrt und ich habe jahrelang gekämpft, ein guter Christ zu sein. Und manchmal ist da was daraus entstanden, manchmal habe ich gesagt, jawohl, ich war erfolgreich. Und dann mit ungefähr 18 Jahren habe ich erlebt und erfahren, weil ich nicht mehr konnte, weil ich zusammengebrochen bin, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, wo ist deine Gnade? Und Gott hat gesagt, Thomas, dein Abmühen, das will ich doch auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass du etwas tust, sondern dass du empfängst von dem, was ich tue. Und umso mehr ich empfange, umso mehr werde ich das erleben, umso mehr wird die Frucht auch zu sehen sein. Der Fokus ist sowieso nicht auf die Frucht übrigens. Der Fokus ist auf dem Weinstock und das ist Jesus Christus. Und das, aber dieses zu realisieren, dass ich diese Jahre verschwendet habe in meinem Leben, das war wie so eine Beschneidung für mich, ja. Wo ich dachte, wow, okay, ich habe so viel investiert. Aber im Endeffekt, als ich das dann erlebt habe, dass es viel besser ist, dass Jesus da was macht, dann war das einfach nur, ja gut, dann ist die Beschneidung gar nichts. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, weil Jesus so viel mehr Freude und so viel mehr Hoffnung bringt, als dieses, ich kämpfe und ich muss tun, sondern es macht Jesus. Und Jesus macht dieses Beschneiden übrigens auch nicht, indem er irgendwelche Naturkatastrophen schickt oder dass er dich krank macht oder sonst was. Nein, das ist diese Naturkatastrophen und diese Dinge, die wir in dieser Welt erleben, das ist die Konsequenz des Sündenfalls. Ja, dass uns Satan will, dass wir zerstört werden und so weiter. Und Satan herrscht immer noch gewissermaßen. Ja. Seine Hände sind gebunden, er kann nicht 100% herrschen, weil Jesus Gott sei Dank da ist, ja, und uns davon rettet, dass wir 100% von ihm beherrscht werden, aber er ist immer noch da. Und deswegen erleben wir Leid, deswegen gibt es den Tod, weil das eine Konsequenz davon ist. Aber das ist keine Strafe Gottes und kein Beschneiden von dem, dass er sagt, okay, ja, du handelst jetzt nicht gescheit. Und deswegen sende ich eine Naturkatastrophe und dann muss ich mich umwenden. Sondern wie Gott handelt, lesen wir in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut nicht, seine Gnade nicht und weißt nicht, dass die Güte Gottes, die Gnade Gottes, dich zur Umkehr leitet. Es ist nicht die Strafe Gottes, der Zorn Gottes, der dich zur Umkehr leitet, sondern es ist die Gnade Gottes. Und wenn wir das verstehen, wenn wir die Gnade Gottes verstehen, umso mehr werde ich umkehren. Wenn ich verstanden habe, dass Jesus mich vom Sünderdasein zu einem neuen, heiligen Kind Gottes gemacht hat, dann werde ich, wenn ich verstanden habe, dass das Gnade ist und dass ich das nicht gemacht habe, dann werde ich umdenken, in meinem Kopf denken, Moment mal, Gott hat mich neu gemacht. Ich will jetzt passend danach leben. Und dann kommt nicht so ein Schlag ins Gesicht, wenn ich was gemacht habe, sondern dann kommt dieser Jesus, wie beschrieben, und sagt, ich möchte dich hochheben. Ich möchte, dass es dir gut geht. Thomas, du hast versagt, du hast gesündigt. Und ich sage, ja, ich habe versagt. Was soll ich jetzt machen? Welche Tat muss ich? Nein, Jesus sagt, nein, ich mache das. Ich mache das. Ich heb dich hoch. Ich möchte, dass du Frucht trägst. Und Jesus sagt es hier auch, ja. Jesus sagt in Vers 3, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich zu euch verkündet habe. Und das begeistert mich an Jesus. Jesus ist derjenige, der alles macht. Und ich darf einfach nur empfangen. Er erwartet nicht von mir, dass er sagt, okay, Thomas, ich habe dich jetzt gerettet und jetzt schaue ich mal von oben herab, was du Schönes machst, ob du auch gut, ein guter Christ leben kannst. Aber bin ich aufgewachsen im Prinzip, ja. So habe ich gedacht, okay, ich muss Gott besänftigen, indem ich gute Sachen mache. Und dann sagt Gott, ja, hast du gut gemacht. Ah, da war es nicht so gut, deswegen kriegst du einen Minuspunkt. Ja, und dann lebt man so und man weiß gar nicht, bin ich jetzt gerettet oder bin ich nicht? Und Jesus sagt, doch, du bist gerettet. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du gerettet. Wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder warst, Sünder bist, wenn du noch kein Kind Gottes bist, und wenn du erkennst, dass du ihn brauchst, dass du Rettung brauchst und sagst, bekennst, dass du ihn brauchst und ihn annimmst, dann wirst du gerettet. Und wenn du das getan hast, aus vollstem Herzen, dann hat Jesus in dir Wohnung genommen. Das sagt er, ja. Und lebt in dir. Entschuldigung. Und deswegen lesen wir in Galater 2, Vers 20, einer meiner Lieblingsverse. Paulus sagt dort, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, Christus ist derjenige, der etwas macht. Und diese Frucht, von der die Rede ist, ist nicht unbedingt die Tat, die ich mache. Ja, oft ist es unsere so Vorstellung, okay, ich muss was tun, das ist so diese Frucht. Nein, sondern die Frucht ist Jesus in mir. Jesus ist die Frucht, die sichtbar wird durch unterschiedliche Dinge. Die kann natürlich durch eine Tat sichtbar werden. Ja, aber die Frucht ist primär, dass Leute das sehen und sagen, Moment mal, der hat was gemacht, aber das war irgendwie... Wow, da ist was dahinter. Ich bin Ralf vorhin begegnet, ja, und ich denke, ich darf das sagen. Und ich habe gedacht, der hat so eine gute Ausstrahlung. Und ich glaube, das ist Jesus in ihm. Ja? Jesus bewegte was durch ihn. Er hat sich jetzt nicht zu mir gestellt und gesagt, Thomas, guck mal, jetzt gebe ich dir ein Smile und ich versuche jetzt mich anzustrengen. Nein, sondern es war ganz natürlich. Zumindest sah es für mich so aus. Ja? Und daran glaube ich. Und Jesus macht diese Dinge. Das sind nicht wir, die etwas bewirken, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass Jesus genug gemacht hat, dass es strahlt, dass Jesus derjenige ist. Und Jesus sagt ihnen auch in Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Frucht können wir nicht hervorbringen. Und deswegen ist es auch nicht eine gute Tat. Wisst ihr, jeder Mensch in der Welt, der ohne Jesus lebt, kann gute Taten machen, nicht wahr? Ich hab gute Nachbarn, die sind so freundlich zu mir, ja. Die machen, die helfen mir regelmäßig bei unterschiedlichen Dingen, ja. Ich verstehe mich mit meinen Nachbarn auch super. Aber deswegen ist die Frucht mehr als nur eine gute Tat. Ja, wenn Jesus wirkt, wenn das eine tatsächliche Frucht ist, dann werden Menschen davon angesprochen werden, die werden sagen, ich will das auch haben. Ich will das auch haben, das, was er hat. Ja, und wenn jemand eine gute Tat macht, kann man sagen, okay, ich will mich auch anstrengen, dass ich so werde wie er, aber darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass Jesus etwas bewirkt und durch mich strahlt, seine Frucht bringt, durch mich. Und dann gibt es noch eine Sache, die, sage ich mal, ein bisschen Bauchschmerzen bereiten kann. Ja? Und das ist Vers 6. Jesus sagt hier, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbare Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt. Ja, okay, Jesus hat gerade davon gesprochen, okay, die Frucht, das habe ich jetzt verstanden, die kann ich nicht hervorbringen, Jesus bringt die hervor, er wird mich auch nicht einfach abnehmen, sondern er will mich hochheben und so weiter. Ja, das sind Dinge, die wir hoffentlich jetzt verstanden haben. Aber jetzt ist noch dieses Bleiben. Hoffentlich bleibe ich. Hoffentlich bleibe ich und werde nicht weggeworfen. Ja? Und werde dann hoffentlich nicht verdorrt. Und dann später wird diese Dinge werden übrigens auch ins Feuer geschmissen. Hoffentlich. Ja? Bin ich in diesem Bleiben drin. Es ist eigentlich, Bleiben haben wir in diesem Zusammenhang, verstehen wir Bleiben, okay, ich muss mich anstrengen, dass ich da bleibe, aber eigentlich möchte ich zwei Sachen sagen. Einmal, dieses Bleiben, jetzt packe ich wieder mein Griechisch aus, was ich nicht kann, aber das heißt eigentlich Meno, das ist das griechische Wort, und das heißt eigentlich niederlassen. Und wenn ich mich niederlasse, was bedeutet das? Ja, ich lasse mich jetzt in Fischbach, da wohne ich jetzt, habe mich niedergelassen. Was bedeutet das im Normalfall, wenn ich mich niederlasse? Ich wohne dort und will eigentlich auch bleiben. Ja? Also ich kann kurz umziehen, kann kurz nach Meßkirch hinziehen und weiß, okay, ich ziehe dorthin und bin da vorübergehend. Das kann ich machen. Aber wenn ich mich niederlasse, wenn ich sage, ich lasse mich nieder, dann bedeutet das, ich habe vor, dort zu bleiben. Ich werde bleiben. Ja, ich lasse mich nieder und bleibe dort. Und das heißt, Jesus spricht hier von einem Niederlassen. Ja, und das heißt, es ist im Prinzip, ich habe mich in Jesus niedergelassen. Und die Bibel spricht auch von einem, ich war in Adam. Und das ist wie in ein Umzug. Ich war in Adam und dadurch, dass Jesus mich angesprochen hat, Jesus hat gesagt, Thomas, ich möchte, dass du hier umziehst. Ja, ich möchte dich an einen Ort bringen, wo es dir gut geht. Und ich habe ja zu ihm gesagt, dann holt er mich aus Adam raus, geistlich gesehen, und bringt mich zu Jesus. Kennt ihr diese Matroschka-Puppen? Ja? Ich komme aus einem russlanddeutschen Hintergrund. Meine Oma, meine Mutter und so weiter, die haben alle diese Matroschka-Puppen gehabt. Meine Oma, weiß nicht, die hat, glaube ich, mehrere Puppen gehabt. Und ich fand es auch schön, als Kind immer damit zu spielen. Aber ich finde, es macht sehr deutlich, diese Matroschka-Puppe, was Jesus mit uns macht. Er holt uns aus Adam raus. Wir sind in einer Matroschka-Puppe wie in Adam drin. Ja? Und ganz egal, wo wir sind immer in Adam. Wir sind Sünder. Aber wenn Jesus uns da rausholt und uns in eine neue Matroschka-Puppe reinmacht, und das ist Jesus, dann sind wir da drin. Und dann kannst du hier in der Kirche sein, dann kannst du zu Hause sein. Und ganz egal, wo du bist in Jesus. Du bist in Jesus. Und dort drin bist du bewahrt. Und ganz egal, was um dich herum passiert, du bist in Jesus. Und Jesus will dich dort darin bewahren. Du hast dich dort niedergelassen. Und dann ist noch diese andere Sache, okay, hoffentlich bleibe ich aber auch da drin. Wie anstrengend ist bleiben? Eigentlich nicht sehr anstrengend. Wisst ihr, ihr habt euch alle hier hingesetzt. Und hier zu bleiben ist nicht schwer, nicht wahr? Also ihr sitzt ja. Rausgehen und sonst wohin zu gehen, wäre anstrengender. Ja? Das heißt, in etwas zu bleiben, ist nicht anstrengend. Als Christ zu leben, ist nicht anstrengend, wenn ich verstanden habe, dass Jesus derjenige ist, der etwas tut. Und deswegen, bleiben bedeutet einfach nur leben. Leb in dem, bewusst in dem, wer du bist. Wenn Jesus dich zu einem Kind Gottes gemacht hat und du bist jetzt in Christus und er in dir, dann lebe bewusst darin. Und wisst ihr, wie ich das oft mache? Ich stehe morgens auf und sage, Jesus, ich bin ein Kind Gottes. Ich spreche Satan manchmal sogar dazu, wisst ihr, manchmal steht man morgens auf, man fühlt sich nicht gut, aber man hat vielleicht auch eine Sache gemacht, die nicht in Ordnung war. Ja, ich kläre das mit der Person, aber immer noch, Satan kommt immer noch, ja, und sagt, ja, aber Thomas, bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Und dann darf ich Satan zusprechen, geh weg, ich bin ein Kind Gottes, denn das steht im Wort Gottes, das hat er mir selbst zugesagt. Ich bin ein Kind Gottes. Und das mache ich morgen, stehe ich in der Dusche und sage, Jesus, danke dir. Ich spreche es laut auf, weil Satan kann meine Gedanken nicht lesen. Ja? Jesus kann meine Gedanken lesen. Ihn kann ich im Gedanken danken. Aber Satan kann meine Gedanken nicht lesen. Deswegen spreche ich es laut aus und sage, danke, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass auch alle hören. Ja? Und das weich. Der Satan weich. Der hat Angst vor dir, wenn du dir das bewusst machst. Aber wenn ich mir das nicht bewusst mache, ja, dann versucht Satan, ja, sich wieder rein zu angeln und sagen, ha, aber bist du wirklich? Guck mal, das ist mal so, hast du da was gemacht und da was gemacht. Und ja, das kann nicht sein. Guck mal, Thomas, da hast du letztens, warst du nicht so freundlich zu deinen Kindern. Ja, bist du wirklich ein Kind Gottes? Und dann darf ich sagen, nein, das hat damit nichts zu tun. Ich weiß, ich habe versagt und das will ich auch klären mit dieser Person. Ja? Oder habe ich schon geklärt? Aber Jesus hat mich aus da rausgeholt und ich bin ein Kind Gottes. Und ich darf es rausrufen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das, weil Jesus hat es gemacht. Ja, Jesus hat mich dort rausgeholt. Jesus hat mich, wie in Kapitel 10 beschrieben, wie dieser Hirte, der auf mich aufpasst, der mich beschenkt, ja, und für mich sorgt. Und das ist dieser Jesus. Und dann sagt er noch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Und das ist manchmal auch so ein bisschen schwer zu verstehen. Ja. Hey, kann ich jetzt bitten, am Ende noch, also ich bitte jetzt für einen Ferrari und sage, aber in Jesu Namen, Amen. Und dann kommt der Ferrari. Das ist damit nicht gemeint. Sondern ich glaube fest daran, wenn Jesus in mir einkehrt, er schenkt mir einen neuen Willen. Und er verwandelt mich. Und manchmal kommen da Dinge, ja, wo ich dann auch nicht nach meiner Identität lebe und denke. Das passiert. Ich kann auch gleich, ich gebe euch gleich ein Beispiel, um das nochmal deutlich zu machen. Aber im Prinzip kann ich bitten, was ich will, weil Jesus mir einen neuen Willen gegeben hat. Und ich habe den Wunsch, zum Beispiel, dass meine Konfis zum Glauben kommen. Das ist der Wille Gottes, ja. Deswegen kann ich auch darum bitten, dass Jesus da was macht. Und er bewegt es. Und ich erlebe es. Wir haben es am Wochenende wieder erlebt. Ja, gestern kam ein Junge wieder zum Glauben. Preis den Herrn. Und deswegen, wir dürfen auch natürlich Dinge bitten, wo wir sagen, hey, das ist so mein Wunsch. Ja, ich wünsche mir, dass das und das passiert. Aber immer in diesen Einklang, okay, wo führt das hin? Ja, was Jesus in mir bewegt, oder ist es noch das, was Satan mir gerade noch einflößt, ja, dass ich das brauche oder nicht? Aber im Prinzip geht es darum, ich darf um alles bitten und es wird mir gegeben, wenn ich verstanden habe, wer ich bin. Dann werde ich das bitten, was zu Jesus und zu meiner neuen Identität passt. Zu meiner neuen Identität passt. Wisst ihr, ich kann jetzt hier von hier rausgehen und ich kann ab jetzt mich entscheiden, mich wie ein Hund zu verhalten. Ich kann auf allen Vieren laufen und bellen. Das könnte ich machen. Aber das macht keinen Sinn. Die Leute würden komisch auf mich schauen, die würden sagen, Thomas, was ist mit dir passiert? Du bist wie ein Verrückt. Aber wisst ihr was? Das ist das, was wir machen können, auch als Kinder Gottes. Wisst ihr, ich kann ein Kind Gottes sein, kann aber mich verhalten wie der elendige Sünder, aber das macht keinen Sinn und das wäre komisch und das würde nicht zu mir passen. Und deswegen ist Jesus da und sagt, Thomas, mach das nicht, das tut dir nicht gut, die Sünde tut dir nicht gut. Außerdem haben Sünden auch noch Konsequenzen, auch in unserem Alltag. Gell? Wenn ich mich von meiner Frau scheiden lasse oder fremdgehe, dann hat das Konsequenzen. Ja, mit diesen Konsequenzen muss ich dann leben. Ja? Aber Gott richtet mich wieder auf und sagt, Thomas, dennoch bist du bei mir. Ja? Tu das aber nicht mehr, denn das tut dir nicht gut. Mach das, was zu dir passt. Und deswegen, was ich mir immer neu bewusst machen möchte, ist, dass ich in Jesus bin und dass er die Frucht bringt, dass er derjenige ist, der mich dorthin gebracht hat und dass ich bewusst darin lebe. Dass ich bewusst bin, mir bewusst mache, ich bin ein Kind Gottes und deswegen handle ich auch so. Ich weiß, ich bin ein Mann, deswegen handle ich wie ein Mann. Deswegen will ich wie ein Mann handeln. Aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ob ich ein Hund bin oder ein Mann, ja, dann werde ich hin und wieder mal sündigen und sage, okay, vielleicht passt das doch zu mir. Oder dann behandle ich wieder Mann, weil ich wisst ihr, so, ich arbeite sehr viel mit Teenagern. Ja, die Konfirmanden sind so Teenie-Alter, 13, 14, 15 Jahre alt und die sind so in der Findungsphase. Die wissen oft nicht, wer sie sind und dann wissen die nicht, wie die handeln sollen und so weiter. Und so handeln wir oft als Christen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Und deswegen brauchen wir diesen Zuspruch von Jesus. Du bist in mir. Du bist ein Kind Gottes. Du bist heilig, also lebe danach. Und dann ist das Christsein keine schwere Tugend, die ich machen muss, dass ich Gott irgendwie gefallen muss, sondern ich lebe das zu dem, was Jesus mich gemacht hat. Nicht aus meiner Kraft, sondern die Kraft, die gibt Jesus auch mir. Der sagt nicht, okay, ich habe dich als Kind Gottes gemacht, jetzt schaue ich zu, wie du das machst, lässt mich im Regen stehen. Nein, sondern er sagt, ich gebe dir sogar die Kraft dazu. Und deswegen, wir brauchen diese Erinnerung in unserem Leben. Das ganze Volk Israel brauchte immer wieder, und Gott hat es auch verordnet, hat gesagt, hey, hol die Steine da aus dem See und mach die hier drauf, damit ihr daran denkt, was ich gemacht habe. Und deswegen feiern wir Gottesdienste. Gottesdienste feiern wir nicht, damit wir näher zu Gott sind, zu Gott kommen, sondern um uns daran erinnern, dass wir bereits nah sind. Ja, und das ist in allen Dingen so. Ja, ich muss diese Dinge nicht tun, damit ich Gott gefalle, sondern weil ich sein Kind bin, ja, weil ich in ihm bin und er in mir, deswegen mache ich die Dinge. Ja. Und das macht einen riesen Unterschied. Und deswegen ist dieser Text tatsächlich eine Ermutigung. Es ist eine Freudenbotschaft, die Jesus uns bringen will. Weil es nicht darum geht, dass Gott sagt, ich möchte einfach Dinge abschneiden. Er spricht natürlich davon, von dieser furchteinflößenden Botschaft, dass Leute da sind, die nicht in Jesus sind, verdorren und ins Feuer geworfen werden. Die Botschaft gibt. Und deswegen dürfen wir davon verkündigen, dass Menschen zu diesem Glauben kommen. Selbst da sind wir völlig abhängig von dem, dass Jesus sie ruft. Ja, das ist auch nicht meine Aufgabe, dass Menschen sich bekehren. Ich kann das nicht. Ja, ich kann keine Menschen bekehren. Ich darf nur diese freudige Botschaft verkündigen. Und Jesus, wenn Jesus es will, dann kann er die Menschen rufen und einpropfen in seinen Weinberg. Und deswegen ist es einfach so eine freudige Botschaft, die wir einfach erleben dürfen. Und manchmal kommt am Ende eine Frage, so eine Predigt, ja, nach so einer Predigt, was muss ich jetzt in dieser Woche machen? Und ich sage euch, hört auf, diese Frage zu stellen. Es geht nämlich nicht darum, was du tust, sondern was Christus gemacht hat und dass ich vertraue, dass er genug gemacht hat. Dass ich morgens zur Arbeit gehe, in den Tag gehe und sage, Jesus, ich kann nicht, aber du bist doch da. Und dann bewirkt Jesus wunderbare Dinge. Ich habe schon vieles erlebt und ich werde jetzt aufhören zu reden, aber ich erlebe regelmäßig in meinem Leben, wo ich merke, okay, Jesus hat etwas jetzt bewirkt. Der Mensch wurde ermutigt. Das waren nicht meine Worte, sondern Jesus hat das gemacht, weil ich an ihn dran bin. Und das wünsche ich, dass jeder Einzelne das erlebt. Und das erleben wir, indem wir bewusst unsere neue Identität leben. Amen.